Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Menschen mindestens über den Predigttext, der laut der EKD Perikopenordnung für einen der nächsten Gottesdienste vorgesehen wird. Wir tun das, weil es uns viel Freude macht, uns miteinander über biblische Texte zu unterhalten und weil wir hoffen, dass für euch da draußen vielleicht die ein oder andere gute Idee bei rumspringt, was ihr aus diesem Text in einem Gottesdienst oder in einer Predigt machen könntet. Heute sind wir Lydia und Dörte. Dörte, wie schön, dass du da bist. Und ihr habt uns beide schon mal zusammen gehört. Ich bin Teil des Stückwerk-Redaktionsteams und freue mich, dass du, Dörte, heute Zeit gefunden hast. Du schaltest dich aus den USA zu uns.
Genau.
Du bist zum zweiten Mal dabei. Wie schön. Magst du unseren ZuhörerInnen gerne nochmal ganz kurz ein paar Worte über dich sagen?
Ja, ich studiere am Union Theological Seminary in New York oder ich mache da jetzt gerade meine Promotion im Neuen Testament und bin jetzt schon seit 5 Jahren hier, glaube ich. Aber eigentlich bin ich auch auf dem Ordinationsweg in der Westfälischen Landeskirche. Ja, genau, und ich freue mich jetzt mit dir diesen Text anzugucken.
Schön, ihr merkt schon, ein bisschen Verzögerung ist manchmal in unserer Verbindung, aber das kriegen wir hin, vielleicht ruckelt es sich noch ein bisschen ein. Der Text, der uns gegeben ist, der steht im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, die Verse 26 bis 31. Und der wird am 1. Sonntag nach Epiphanias vorgeschlagen. Und Dörte, du hast die Bix dabei als deine deutsche Bibelübersetzung an deiner Seite. Magst du uns einfach mal den Text vorlesen?
Seht doch auf euch, Geschwister, ihr seid gerufen. Es sind nämlich nicht viele Gebildete von ihrer Herkunft her, nicht viele Mächtige, nicht viele aus den Elitefamilien unter euch. Vielmehr hat Gott die Ungebildeten der Welt erwählt, um die Gebildeten zu beschämen. Und die Schwachen der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu beschämen. Und die Geringen und die Verachteten der Welt hat Gott erwählt, die nichts gelten, um denen, die etwas sind, die Macht zu nehmen. Das geschieht, damit kein Mensch vor Gott überheblich ist. Durch Gott seid ihr mit dem Messias Jesus verbunden, der uns von Gott her zur Weisheit befähigt und zur Gerechtigkeit und Heiligung und Befreiung. So geschieht, was geschrieben steht. Wer groß sein will, preise die Größe der Ewigen. Und jetzt du auf Luther?
Ja, schiebe ich gerne noch hinterher. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichten mache, was etwas ist. Auf das kein Mensch sich vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heilung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Es sind tatsächlich einige Begrifflichkeiten oder Übersetzungen ein bisschen unterschiedlich in den beiden Bibelübersetzungen. Und ein erstes, über das wir gestolpert sind, ist dieser Begriff, was passiert da? Gott macht zu Schanden oder Gott beschämt Menschen? Gar nicht so leicht, haben wir gedacht, oder? Also ist das was wir uns vorstellen, dass beschämt werden oder völlig zunichten gemacht wird, irgendwas ist, was in einem Kontext der Gemeinschaft und Gemeindesein miteinander, was da irgendwie hilfreich ist?
Ja, schwierig, ne? Also ich glaube, wenn jemand beschämt ist, erstmal fühlt man sich klein und blöd und zweitens kann man vielleicht erst recht nichts lernen oder so. Also ich glaube, vielleicht ist eine andere Übersetzung besser. Ich habe nachgeguckt, man kann das auch als enttäuscht übersetzen. Und die Starken, oder die denken, sie wären stark, und die denken, sie wären reich, oder die Reichen, die werden enttäuscht. Die merken, oh, wir sind gar nicht die Berufenen. Und dann können sie was lernen. Aber wenn man beschämt, also aus Beschämung was lernen, geht vielleicht auch, aber bei Enttäuschung kommt das mehr rüber vielleicht, oder?
Also ich habe mich schon auch gleich angesprochen gefühlt, ne? Wenn ich mir vorstelle, Paulus schreibt da an die Gemeinde in Korinth, und da war es irgendwie eine tatsächlich soziale Realität, dass da viele Menschen schwach sind und arm und gering geachtet. Dann habe ich gleich so gedacht, boah, wie würde Paulus irgendwie in unsere Gemeinderealitäten irgendwie reinschreiben? Jetzt ist die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung rausgekommen in Deutschland. Und da ist wieder, wer hätte es gedacht, auffällig zu sagen, hey, Kirche ist irgendwie so ein, schon auch mit Status und sozialer Herkunft verbunden, oder die Bindung von Menschen aus bildungsbürgerlichen Schichten an Kirche ist höher als Menschen, die in prekäreren Lebenssituationen sind. Und da denke ich mir schon so, hey, ich selber irgendwie angesprochen, in eine Gemeinderealität und in eine Kirche in Deutschland rein, die schon auch einfach in vielerlei Hinsicht sehr privilegiert ist. Und was heißt das dann? Ey, Gott hat eigentlich nicht mich erwählt oder nicht uns erwählt, ne, sondern eine andere Realität und andere Menschen.
Ja.
Mich erinnert es ein bisschen an in der Befreiungstheologie, da spricht man vom sogenannten Erkenntnisprivileg der Armen. Irgendwie ein bisschen sperrig und ja auch so ein bisschen immateriell, was sind die Armen? Aber wenn ich es mir in andere Kontexte hinein übersetze, dann würde ich schon sagen, dass ich als privilegierte Person irgendwo von meinen Wahrheiten immer wieder enttäuscht werden muss, weil ich eben ganz viel nicht weiß. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, im Gegenüber, wie ich als weiße Person eben keine negativen Erfahrungen mit Rassismus in meiner Gesellschaft hier mache, wie Menschen, die in meinem Kontext leben, aber negative Rassismuserfahrungen machen als BPOC, dann ist das schon was, wo ich eben was lerne oder irgendwie enttäuscht werde über meine Realität und Wahrheit, weil andere Menschen was darüber wissen, was ich selber einfach, da habe ich keinen Zugang zu, und da bin ich darauf angewiesen zu lernen sogar, ne?
Ja, ich glaube, dieses Enttäuschtwerden ist ja vielleicht nicht sozusagen, dass man danach traurig ist, sondern eher, dass man eine Täuschung weniger hat und dass man die Welt eben aus einer anderen Perspektive sieht und so, wie sie für andere Menschen wirklich ist und für besonders für Schwache und vielleicht nicht Weise oder so, ja. Vielleicht ist es ein Auftrag hier für Kirchen heute.
Voll, weil das finde ich schon auch, da passt für mich dann der Begriff beschämend eben doch, dass es Realitäten in unserem Land und in unserer Kirche gibt, die so stark diskriminierend sind, deren ich mir manchmal gar nicht bewusst sind und wo ich eben so viel lernen muss oder wo ich auch im Wissen darum irgendwie tätig werden muss. Also ne, allein die Tatsache irgendwie, wie viel Kinderarmut es in unserem Land gibt, beispielsweise ganz konkret. Und was heißt das für uns als Kirchen, als Gemeinden, dass um uns herum Kinder leben in Armut? Also da finde ich dann schon, dass der Begriff beschämend auch irgendwie wieder passt. Also ich bin darauf angewiesen, die Augen offen zu halten und von anderen Menschen zu lernen. Aber es
stimmt.
Es muss auch was mit mir tun. Also es heißt was für mich. Ich kann mir nicht egal sein irgendwie.
Ja, und die sind erwählt, ne? Also das heißt auch, wenn die nicht in der Kirche vorkommen oder sich wohlfühlen oder so, dann ist das falsch mit der Kirche und die muss sich neu ausrichten, ne? Irgendwie.
Ja, da ist der Text ganz schön klar, ne? Wer erwählt ist. Erwählung, auch so ein Begriff, finde ich, der uns hier in diesem Text anspringt. So wie auch Luther den Begriff der Berufung mit reinbringt. Ich habe mich gefragt, wie hängen die beiden Begriffe zusammen? Oder ist das was Ähnliches, erwählt sein, berufen sein? Oder sind es zwei verschiedene Dinge? Wie hältst du es damit? Hast du einen Zugang zu diesen Begriffen oder zu diesen Konzepten von Berufung und Erwählung?
Ich werde es jetzt natürlich erstmal im Griechischen nachgucken, als ordentliche Neutestamentlerin drin. Aber ich glaube, es sind verschiedene Wörter.
Das macht du also so nebenbei. Wie schön.
Es sind verschiedene Wörter, aber ich glaube trotzdem, du hast recht, dass es irgendwie verknüpft. Also die Erwählung und Berufung. Was fängst du mit dem Wort an, Berufung?
Andersrum, also Erwählung würde ich jetzt kurz nochmal vorziehen. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da bin ich sehr passiv oder das geht aus von jemand anderem und habe ich erstmal nichts mit zu tun, mit erwählt werden oder so. Während ich sagen würde, bei einer Berufung, da passiert vielleicht was Ähnliches von einem Gegenüber mir zu mir hin, also irgendwie ein Ruf. Aber das hat was mit mir zu tun, weil ich mich dazu verhalte und irgendwie darauf antworten muss oder so. Oder es fordert mich heraus, darauf zu antworten, in welcher Form auch immer. Das wäre jetzt mein spontaner Impuls, was den Unterschied für mich macht. Mit dem Begriff der Berufung tue ich mir aber generell nicht so leicht, ne? Mhm.
Wenn berufen sein kann man ja auch für ganz viele verschiedene Dinge, ne?
Ich wollte gerade sagen, zu was kann man alles berufen
Warum
sein?
Nicht?
Lustig, also ich habe einfach mal nur aus dem Spaß raus Berufung gegoogelt und gedacht, was wird denn gemeinhin als irgendwie Berufung verstanden? Und musste schon lachen, wie weit dieser Begriff generell halt verbreitet ist, ne? Also sowas wie im juristischen Sinne ein Rechtsmittel einlegen ist eine Berufung, ja? Also cool, ist ja irgendwie mal nochmal was ganz anderes. Oder in ein Amt berufen werden hat irgendwie irgendwas mit Hierarchien zu tun, wo übergesetzte Ebenen mir den Auftrag geben oder einer Person den Auftrag geben, das und das tun zu sollen in diesem Amt. Das ist eine Berufung. Und dann kenne ich es aber eben vor allen Dingen aus dieser inneren Berufung heraus. Ne? Also dieses irgendwie eine Stimme hören oder gerufen sein und ganz klar irgendwie das auch mit Gott als Subjekt der Stimme irgendwie. Oder Leute sagen, ich bin berufen in meinem Job irgendwie und ich kann da meiner Berufung nachgehen und mache genau das und würden das vielleicht gar nicht so religiös irgendwie verknüpfen. Also irgendwie finde ich, das ist cool, wie weit dieser Begriff ist. Und ich merke selber jetzt so im Vikariat sein und jetzt gerade lebe ich ja auch in einer sehr besonderen Lebensform mit Schwestern in einer katholischen Ordensgemeinschaft zusammen. Also in diesen religiösen Kontexten ist Berufung schon irgendwie eine Sache, die anscheinend viele ganz klar vor Augen haben, was das denn sei. Und da merke ich, finde ich gar nicht so einfach, weil was ist das, dieser Ruf oder wie antworten wir auf diesen Ruf und wer hört den eigentlich wie oder wer auch nicht oder so. Also da merke ich, ich selber finde es nicht so leicht. Manchmal setzt es mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen unter Druck, dass ich so das Gefühl habe, was ist dieses Berufungsding, was sich für mich nicht immer selbst erklärt und was ja irgendwie auch eine große Weite geben soll. Mhm. Ja.
Im Text ist es so ganz selbstverständlich, glaube ich. Jedenfalls, seht doch auf euch, Geschwister, ihr seid gerufen. Punkt. So. Wozu? Die Frage kommt da anscheinend irgendwie gar nicht. Oder vielleicht kommt die später.
Wobei das wiederum ist jetzt was für mich, wo ich schon merke, das hilft mir schon, ne? Also die Bix übersetzt, ihr seid gerufen, weil ich finde, gerufen und berufen ist schon nochmal einen großen Unterschied. Weil gerufen ist für mich viel, viel mehr, lässt viel abstrakter einen Raum, der erstmal irgendwie sagt, ey, ich fühle mich hingezogen in eine bestimmte Richtung oder ich nehme da irgendwas wahr oder ich folge da einer Sehnsucht irgendwie. Das ist für mich viel dynamischer als das Gefühl einer Berufung. Deswegen gefällt mir das sehr gut, wie die Bix das da macht an der Stelle tatsächlich.
Und ich glaube, es ist auch mit dem Griechischen voll vereinbar. Also Auf Griechisch ist es einfach nur rufen, glaube ich. Und daher passt.
Ja, und bei Berufung ist ja auch schon so eine Frage, ne? Jetzt lebe ich hier gerade in einem katholischen Ordensgemeinschaft und bin immer wieder auch in ökumenischen Kontexten unterwegs als evangelische Vikarin oder Pfarrerin. Und da ist natürlich schon so die Frage, ey, berufen? Also, warum erlebe ich viele Menschen um mich rum, die ganz klar sagen, hey, ich habe eine Berufung und ich spüre eine Berufung. Und Hierarchien, Ebenen, Männer, EntscheidungsträgerInnen der katholischen Kirche kommen, wobei Entscheidungsträger, da korrekter zu sagen, kommen umhin zu sagen, hey, eine Berufung, die eine Frau spürt, ist bei uns nicht vollgültig oder da führt kein Weg ins Amt. Das ist schon was, wo ich so, boah, ganz schön mit hadere und so, echt jetzt? Also, ganz schön krass im 21. Jahrhundert, jemandem zu sagen, aufgrund deines Geschlechts ist diese innere Berufung, die du spürst, nicht vollgültig.
Ja.
Weil entweder wir nehmen sie ernst, dass Menschen innerlich eine Berufung spüren, oder wir nehmen es nicht ernst, aber dann brauchen wir es auch nicht bei anderen irgendwie so theologisch aufladen, oder?
Das stimmt, ja, es ist irgendwie kompliziert. Warum sind die einen, werden die einen Berufungen ernst genommen und die anderen nicht?
Jetzt springen wir mal ein bisschen. Dieser Text ist uns gegeben zum ersten Sonntag nach Epiphanias, der in der katholischen wie in der evangelischen Kirche für die Taufe Jesu so ein bisschen ein, der den Sonntag prägt, das Thema der Taufe Jesu. Findest du, das ist anschlussfähig, dieser Text hier aus dem ersten Korintherbrief? Oder fällt dir da irgendwas zu ein, wie man das gut verwursteln könnte in dem Gottesdienst? Oder denkst du an...
Vielleicht, also bei der Taufe, da wird ja sozusagen Jesus auch berufen. Diese Taube und die Stimme von oben oder was sagt, du bist mein geliebter Sohn oder das ist mein geliebter Sohn, so als Adoption sozusagen. Also diese Adoptionsformel sozusagen, du bist mein geliebter Sohn oder irgendeine Adoption zu haben, ein Gott adoptiert einen Menschen und der ist dann besonders, das gab es im Römischen Reich eigentlich für die Kaiser. Also die waren immer adoptiert als Kinder des jeweils Vorgängers und der hatte immer eine göttliche Herkunft oder war selber dann Gott geworden nach dem Tod, nach der römischen Logik. Und das dann auf Jesus anzuwenden, so einen kleinen jüdischen Prediger, hat vielleicht eine ähnliche Logik wie der Text hier, oder?
Und ich würde dann weitergehen, also über Jesus eben zu allen Getauften hin. Also ich glaube, ich würde gar nicht bei der Taufe Jesu stehen bleiben wollen, sondern irgendwie hinein in das Priestertum aller Getauften.
Ja. Stimmt. Stimmt, passt gut, ja.
Also dieses Gerufensein, Berufensein, diesen Zuspruch, den wir bei der Taufe bekommen, den Jesus bei der Taufe bekommt als geliebtes Kind Gottes, den wir alle bei unserer Taufe irgendwie bekommen haben, der gilt ja universal und jenseits von Geschlechtergrenzen oder Vorstellungen. Und dann wieder das ernst zu nehmen, was dass diese Berufung dann eben auch alle trifft, alle Menschen und eben vielleicht auch in bestimmte Aufgaben und Ämter und so hinein. Shoutout an alle katholischen Frauen da drauf und alle katholischen Queers, die dranbleiben an diesen Kämpfen, ja.
Bei der Taufe ist es ja auch so, dass das Alte sozusagen, genau, das Alte ist nicht mehr wichtig, was vor der Taufe war und man sozusagen, die Taufe ist ja so eine Art Tod oder was, Tod zu dem Status, den man vorher hatte oder zu den Dingen, die vorher wichtig waren. Und dann danach ist man neu und anders. Und das, was vorher war, zählt nicht mehr. Also vielleicht wirklich so könnte man hier Geschlecht mit in den Text aufnehmen. Also es zählt nicht mehr, ob man reich ist oder aus einer Elitefamilie kommt oder Macht hat vorher. Danach sind alle gleich Kinder Gottes.
Und das führt uns ja auch zu diesem Teil am Ende, wo dann da steht, Wer groß sein will, preise die Größe der Ewigen. Oder wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Also das, was wo wir herkommen und unsere Herkunft, die soll nicht das sein, was das Bestimmte ist. Das ist der Wunsch und die Richtung, an dem wir festhalten, dass durch die Taufe eine Gemeinschaft miteinander entsteht, die eben jenseits dieser Machtachsen liegt.
Ja.
Ein Zitat aus dem Jeremia-Buch.
Genau, Jeremia 9, 23. Soll ich mal lesen?
Gerne, ja.
Oder 22, glaube ich sogar schon. Also, so sagt Gott, die Weise rühme sich nicht ihrer Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, die Reichen rühmen sich nicht ihres Reichtums, sondern dessen rühme sich, wer sich rühmt, zu begreifen und mich zu erkennen, dass nämlich ich, Gott, Güte, Recht und Gerechtigkeit auf Erden wirke. Denn an solchen Menschen habe ich gefallen, so Gottes Spruch. Also man merkt total, dass das da im Hintergrund steht bei Paulus, oder? Dieses Jeremia-Zitat, dass er damit denkt.
Wobei ich auch da finde, sich rühmen ist ja auch irgendwie so ein Kirchensprech ein bisschen. Also das würde ich ja im Alltag so nicht sagen. Was heißt denn sich rühmen?
Also ja, die Bix übersetzt es ja mit, wer groß sein will. Also vielleicht sowas wie angeben oder denken, dass es wichtig ist. Oder sie seine Selbstsicherheit darauf bauen. Oder was meinst du?
Ja, also ich finde es einfach nicht so leicht. Ich hätte jetzt auch gesagt, sich selber sowas zuschreiben oder sich dafür irgendwie positiv darstellen, diese Eigenschaften irgendwie zu haben oder eben nicht Eigenschaften, sondern vielmehr Statussymbole, ne? Und dann zu sagen, ja, ja. Das ist in der Kategorie oder in das soll nicht mehr wichtig sein. Diese Kategorie soll irgendwie aufgelöst werden. Das finde ich schön und gleichzeitig ist es so leicht gesagt, oder? Also ja, wenn es so wäre in unseren Gemeinden und auch wenn es so gewesen wäre in Korinth, also hätte Paulus den Brief wahrscheinlich nicht geschrieben, weil die haben irgendwie Troubles in ihrem Kontext dort. Und ich denke mir auch so bei uns so, ja, jetzt mal Tacheles, was heißt das denn? Also nur darüber reden, das bleibt für mich irgendwie auf einer Linie so abstrakt, so ja, das zählt nicht, aber was heißt das für unsere Gemeinschaften, wie wir da miteinander sitzen, wie divers wir sind in unserer Gemeinschaft, wie wir damit umgehen, dass wir in Kirche sehr milieuverengt geworden sind in den letzten Jahrtausenden.
Ja, was heißt das praktisch? Ich weiß nicht, also in meiner Gemeinde in New York, glaube ich, da sind auch, also ich gehe hier in die deutsche Gemeinde, da gibt's auch sehr große Unterschiede zwischen Armen und Reichen und es gibt auch Leute, die extra in die deutsche Gemeinde kommen, aber Deutsch lernen zum Beispiel. Vielleicht heißt das sozusagen, mit wem rede ich im Kirchencafé? Mit den Leuten, die bei der UN arbeiten oder mit den Leuten, die mit dem Typ, der jedes Mal wieder vorschlägt, er könnte ein großes Konzert in der Kirche stattfinden lassen, wenn er ein Orchester hätte. Weißt du, ich weiß nicht, mit wem rede ich im Kirchencafé? Wer wird in den Gemeindekirchenrat gewählt? Wen frage ich, wie seine Woche war, wie ihre Woche war? Um wen sorge ich mich? Alle solche kleinen Entscheidungen vielleicht, oder?
Ja, und auch mit wem rede ich im öffentlichen Raum? Über wessen Perspektiven haben eine Relevanz in meinem Alltag oder über wen informiere ich mich und deren Sicht auf die Welt? Bleibe ich da irgendwie in meiner Bubble, die irgendwie bequem ist und mich bestätigt und vergewissert, wo es mir manchmal auch gut tut, das zu hören? Oder setze ich mich eben auch manchmal anderen Wahrheiten aus und anderen Sichten auf die Welt und anderen Erfahrungen in dieser Welt? Und was macht das mit mir? Also auch wenn es anstrengend ist, ja, und das ist es, aber das immer wieder irgendwie diese Räume zu schaffen. Ja, das ist irgendwie mein Wunsch, dass das passieren kann in Gemeinde, dass wir uns gegenseitig irritieren und in aller Anstrengung eben zusammenbleiben, so, und miteinander ringen darum. Und das ist was ich tatsächlich an dem Text dann am Ende auch nochmal mag. Da kommen nochmal so große, schöne, im besten Sinne utopische Worte vor. In Vers 30, mit der Weisheit und der Gerechtigkeit, der Heiligung und Befreiung. Worte, an die ich total gut anknüpfen kann oder die mir viel bedeuten und wichtig sind für meinen Glauben. Und da ist auch nochmal für mich ein großer Unterschied, wie Luther das übersetzt und wie das in der Bix vorkommt. Denn bei Luther, da wird da schon sehr klar, Jesus Christus, der ist für uns die Weisheit geworden und die Gerechtigkeit, die Heiligung und die Erlösung, so schreibt die Lutherbibel das. Und natürlich ist das eine richtige Aussage theologisch, aber ich merke, es macht mit mir was ganz anderes, wenn ich dann die Bix-Übersetzung lese, die nimmt mich da ganz anders mit rein. Also da wird dann gesagt, durch Gott seid ihr mit dem Messias Jesus verbunden, der uns von Gott her zur Weisheit befähigt und zur Gerechtigkeit und Heiligung und Befreiung. Also da werde ich aktiv wieder mit hineingenommen und hat das was mit mir zu tun, diese Weisheit und diese Befreiung und Heiligung. Und also da werde ich durch Jesus Christus hinzu befreit, tätig zu werden und aufmerksam, sensibel, mich dem ganz anders nochmal auszusetzen. Es hat was mit mir zu tun, ne?
Und du bist, also wenn du befähigt bist zu diesen ganzen Dingen, Gerechtigkeit und Heiligung und Befreiung, dann kannst du eben selber die wirklich umsetzen und es ist nicht sozusagen nur genug, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du diese ganzen Sachen sozusagen automatisch abgehakt, sondern du bist eher herausgefordert, zu versuchen, die umzusetzen.
Genau. Und das ist das für mich auch irgendwie, wo sich der Kreis schließt, was ich meinte. Also, dass so dieses, was wir am Anfang hatten mit dem Zuschanden werden, beschämt werden, belehrt werden, enttäuscht werden. Also, es muss was mit meiner Lebenswirklichkeit machen. Sonst brauche ich diesen Glauben nicht, sondern es muss was damit zu tun haben, wie ich in diese Welt gucke. Und das ist das, was sich für mich als relevant irgendwie erweist, ne? Dass ich durch Jesus Christus, durch die Taufe, durch die Gemeinschaft derer, die wir irgendwie gemeinsam glauben, dass sich was verändert an den Machthierarchien, wie sie in der Welt sind. So, und dass ich da lernen will und muss, um immer irgendwie weiter auf diesem Weg bleiben zu können und dass ich dafür die anderen brauche.
Ich bin noch an meiner Erwählung angekommen und mit dem berufen werden. Und da kann man, glaube ich, mit diesem Text auch nochmal zurückgucken in die hebräische Bibel und gucken, wer wird da immer erwählt. Also Abel wird erwählt und nicht Kain. Und Israel wird erwählt, weil es in der Sklaverei ist. Oder ja, weil es gerade unterdrückt wird. Hagar wird aber auch, ihr Überleben wird gesichert. Und dann wird immer sozusagen der Zweitgeborene oder der Letztgeborene oder der kleinste Sohn erwählt und nicht der Erstgeborene. Also das ist hier keine Logik, die sich das Neue Testament so aus dem Nichts ausdenkt oder nur durch Jesus Christus begründen kann, sondern das ist die Logik der gesamten hebräischen Bibel, wenn man so will.
Ja, voll gut.
Oder?
Ja, cool, dass du es nochmal herausstreichst, auf jeden Fall. Also voll. Das, wie Gott erwählt und auswählt und herausruft, ganz anders ist als das, was wir uns in unserer Logik vorstellen. Und ja, eine Kontinuität ist, auf die wir als Christinnen und Christen hier zurückschauen. Schön. In diesem Sinne hoffen wir haben euch zu den Versen aus dem ersten Korintherbrief ein paar unterschiedliche Ideen geben können, die diesen Sonntag vielleicht herausstechen oder die für euch interessant sind. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare gebt, Rückmeldungen und folgt uns gerne auf den Plattformen eurer Wahl. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.